Pflege im Kreis Borken. Der Podcast für deine Fragen.
Wo die Angehörigen vorher gesagt haben, ja, der lebt aber eigentlich so mehr für sich allein. Und wenn wir dann merken, er kommt dann zu Aktivitäten, zu Festen und Feiern dann mit dazu und schunkelt mit, singt mit oder ist einfach mit dabei, dann merkt man, dass die Person angekommen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflege im Kreis Borken. Mein Name ist Gudula Decking.
Und ich bin Lena Schlamann. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Sie haben es gerade vielleicht schon gehört. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Podcast. Das machen wir ja immer, wenn wir gerne noch etwas tiefer in die Praxis schauen wollen. Dann laden wir uns ganz gerne mal Gäste ein. Und ich glaube, dass das bei unserem heutigen Thema ganz wichtig ist. Es geht heute nämlich um den Einzug eines Pflegebedürftigen in ein Pflegeheim. Das ist ein großer Schritt und verständlicherweise zögern das viele auch lange hinaus und haben erstmal Respekt davor, weil es natürlich auch nicht einfach ist. Aber auch diese Situation kann man erleichtern, wenn man bestimmte Dinge beachtet. Und unter anderem darum soll es heute gehen. Deshalb freuen wir uns, dass wir Herrn Karling bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Karling.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, Herr Karling, ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen und unsere Fragen hier im Podcast beantworten. Wir kennen uns schon eine Weile. Ich weiß, Sie sind selbst Pflegefachkraft und wissen im Grunde seit langem, wie es läuft. Und ich bin mir auch sicher, dass Sie viele Menschen mit Ihren Antworten rund um den Einzug in ein Pflegeheim helfen können. Zuerst möchte ich Sie aber natürlich auch ganz kurz vorstellen. Sie sind Einrichtungsleiter im Haus St. Walburga in Ramsdorf. Das ist ein gewachsenes Haus, war früher mal Krankenhaus. Seit wie vielen Jahren ist es jetzt ein Pflegeheim?
Tatsächlich seit 1980.
1980, müssen wir eben rechnen. Und wie viele Jahre davon sind Sie schon der Einrichtungsleiter?
Einrichtungsleiter bin ich jetzt seit 1997, seitdem wir zur Stiftung Haushall gehören.
Ah ja, okay. Sie haben das Haus gerade vergrößert, einen Anbau gemacht. Das heißt, Sie haben mehr Betten. Der Bedarf ist also da.
Korrekt.
Nach wie vor. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über Sie und Ihr Haus gehört, aber in unserem Interview geht es natürlich um allgemeine Infos zum Einzug in ein Pflegeheim.
Genau, und bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, habe ich einfach mal zum Einstieg so ein paar ganz grundlegende Fragen. Also im Grunde entspricht Ihr Haus ja von der Größe einer ganz klassischen Einrichtung. Und um einfach mal so die Idee zu bekommen, können Sie ungefähr sagen, wie viele Einzüge Sie so pro Monat haben oder vielleicht auch pro Jahr? Ich weiß nicht, was man besser einschätzen kann.
Ja, im Moment haben wir noch 55 Bewohner, um das nochmal zu verdeutlichen, damit die Zuhörer auch wissen, wenn wir jetzt gleich die Anzahl der Einzüge pro Jahr dann hier veröffentlichen, wie das so in der Relation ist. Bauen jetzt noch einen dritten Wohnbereich an und haben nachher 72 Plätze. Okay. Und Stand jetzt, ich habe in den letzten Jahr in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast nachgeguckt, also wir hatten 100 Einzüge im Jahr für die Kurzzeitpflege und 22 Einzüge vollstationär.
Okay.
Das sind also ungefähr so 10 pro Monat.
Mhm. Also durchaus relativ viel.
Ja.
Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, um in ein Pflegeheim aufgenommen zu werden? Also muss man das irgendwie besonders beantragen oder genau, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
Bei vollstationärer Pflege muss man Pflegegrad 2 haben.
Okay. Und sonst gibt es aber keine Voraussetzungen. Okay. Ja, was sind denn die häufigsten Gründe, warum jemand überhaupt in ein Pflegeheim zieht?
Ja, das können verschiedene Konstellationen sein, wenn die Pflege zu Hause nicht mehr gewährleistet ist. Und da muss man auch sagen, da hat sich die Altenhilfelandschaft verändert in den letzten Jahren. Durch die gute medizinische Versorgung, durch die vielen vielfältigen Hilfen, die es zu Hause gibt, sei es jetzt durch den ambulanten Pflegedienst, durch Tagespflege, kann der Mensch so lange wie möglich auch zu Hause bleiben. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, zum Beispiel auch eine Demenz, eine fortgeschrittene Demenz, dass die pflegenden Angehörigen dann sagen, ja, zu Hause geht's jetzt nicht mehr.
Okay, also eine fortgeschrittene Demenz wäre quasi so eine typische Situation, wo pflegende Angehörige dann häufig sagen, jetzt geht's nicht mehr. Genau. Gibt's denn auch die Situation, dass Sie denken, dass pflegende Angehörige vielleicht manchmal zu lange warten? Also man hört ja immer wieder, dass man das wirklich möglichst lange auch versucht hinauszuzögern. Haben Sie da schon mal Erfahrung gemacht, dass Angehörige auch zu lange gewartet haben? Also dass es ein zu spät für den Umzug gibt?
Ja, das erleben wir tagtäglich. Okay. Und wenn ich mit den anderen Einrichtungsleitern mich darüber unterhalte, ist es genauso. Aber das ist ja auch menschlich. Man denkt auch, ja, wir probieren das dann so lange wie möglich. Und manchmal verpasst man dann auch den Zeitpunkt. Das kann dann auch eine akute Erkrankung sein, kann auch ein Sturz sein, der dann einen Krankenhausaufenthalt nach sich zieht. Und dann geht es dann vielleicht auch nicht mehr zu Hause. Und dann kommen die Angehörigen und sagen dann, ja, wir brauchen aber jetzt kurzfristig einen Platz. Mhm. Und dann ist das schon im Kreis Borken ein großes Problem, dann wirklich kurzfristig auch ja, einen vollstationären Pflegeplatz zu bekommen.
Ja, manchmal gibt es wahrscheinlich auch die Situation, dass Pflegebedürftige gar nicht ins Pflegeheim ziehen möchten, Angehörige aber sagen, wir können die Pflege zu Hause nicht mehr übernehmen. Was passiert denn dann? Können Sie da vielleicht auch mit Gesprächen irgendwie unterstützen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir versuchen dann auch den Pflegebedürftigen, sofern sie orientiert sind, zu sagen, komm, probiert das doch erstmal aus, macht erstmal eine Kurzzeitpflege, eine Verhinderungspflege, so eine Art Wohnen auf Probe, weil oft viele falsche Vorstellungen von Pflegeeinrichtungen ja, in den Köpfen der Menschen sind. Und ja, wenn was in den Medien berichtet wird, dann leider ja nur das, wenn es nicht so gut läuft, aber dass es ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen gibt, wo die Menschen wirklich noch ein zweites Zuhause bekommen und auch ihre Selbstbestimmung behalten, das ist dann, ja, wird oft ein bisschen nach hinten geschoben oder auch nicht so gesehen. Und deswegen ist Aufklärung oder auch einfach mal so eine Möglichkeit, sich das Ganze anzugucken, oft der gute Weg.
Ja.
Wir haben jetzt gerade schon über Angehörige gesprochen. Meistens sind es ja wahrscheinlich auch die Angehörigen, die sich das Pflegeheim aussuchen. Da würde mich mal interessieren, worauf achten die Angehörigen bei der Auswahl? Gibt es da so Kriterien?
Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass es eine freundliche Atmosphäre ist, dass die Angehörigen schon merken beim Reinkommen, ja, hier ist man willkommen, ja, dass die Räumlichkeiten dementsprechend einladend sind. Aber auch die Freundlichkeit der Mitarbeiter ist natürlich ganz wichtig.
Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, was Sie finden, worauf man achten sollte. Achten Angehörige noch auf was anderes, also dass es wohnortnah ist oder fragen die nach dem Essen, nach dem Preis? Ist das ein Thema?
Ja, also natürlich ist der Preis in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, auch durch den Anstieg der Selbstbeteiligung und der Pflegekosten insgesamt. Früher wurde mehr gefragt, wie ist die Pflege? Dann wurde gefragt, wie ist die Betreuung? Und seit ein paar Jahren wird oft gefragt, was kostet uns das Ganze denn?
Verständlicherweise.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes einfach mal zu ganz praktischen Dingen. Wir haben ja gerade schon gehört, dass man sich ein Pflegeheim frei auswählen kann. Und genau, dass die Kriterien durchaus unterschiedlich sind. Für manche ist es vielleicht das nächstgelegene oder das schönste oder das neueste Pflegeheim. Für andere das günstigste, vielleicht auch einfach das, wo gerade ein Platz frei ist. Aber wie läuft das jetzt ganz praktisch? Wenn ich jetzt überlegt habe, wo ich gerne oder in welches Pflegeheim ich gerne ziehen möchte, ob ein Platz frei ist, muss ich ja erstmal herausfinden. Kann ich da dann einfach bei Ihnen vorbeikommen oder rufe ich da lieber an, schreibe eine E-Mail? Wie läuft also die erste Kontaktaufnahme?
Mittlerweile läuft viel über E-Mail, aber man kann auch anrufen. Was ich ganz wichtig finde, dass man sich vielleicht vorher schon auf eine Warteliste setzen lässt, um dann halt auch ja, zeitnah dann einen Platz zu bekommen.
Okay, also ruhig schon möglichst früh auch auf eine Warteliste setzen.
Die meisten Einrichtungen haben einfach eine Warteliste, die in dem Sinne kostenlos und unverbindlich ist. Man kann sich da draufsetzen lassen, so eine Art wie eine Platzhalter. Und viele setzen sich auch auf verschiedene Wartelisten. Und dann hat man halt schneller die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen.
Ich habe aber tatsächlich auch schon gehört von Pflegeheimleitern, die gesagt haben, wir haben die Warteliste abgeschafft, ich vergib die Plätze nach Dringlichkeit. Also im Grunde der in der schwierigsten Situation ist, wo die Versorgung nicht mehr gesichert ist, der kriegt den Platz eher als der schon 2 Jahre auf der Warteliste steht.
Irgendwann ist die Warteliste ja auch nicht mehr aktuell, da haben Sie recht. Also wenn Leute schon 2, 3 Jahre auf der Warteliste sind, dann haben die entweder schon woanders einen Platz gefunden oder brauchen den auch aus gewissen Gründen nicht mehr. Aber wenn bei uns ein Platz frei wird, dann gucken wir in die Warteliste und rufen dann die Angehörigen an. Und dann ist natürlich auch in dem Moment, muss dann die Entscheidung auch schnell fallen. Und das überfordert dann auch manche Angehörige, weil die dann, wenn mehrere Kinder da sind, dann müssen sie sich nochmal untereinander absprechen, sollen wir jetzt oder sollen wir nicht. Und dann trifft man sich nochmal und bespricht die ganzen Dinge.
Ja.
Immer genauer.
Bevor ich mich auf eine Warteliste setzen lasse, möchte ich ja vielleicht die Einrichtung auch zumindest mal gesehen haben. Habe ich denn die Möglichkeit, dass ich mir die Einrichtung auch vorab ansehe, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen?
Gerne. Also wir haben ja keine bestimmten Besuchszeiten. Wenn man jetzt ein Gespräch haben möchte, dann sollte man vorher einen Termin machen. Dann kann man eine Führung machen durchs Haus, kann das Haus zeigen, kann die Atmosphäre auch dann wahrnehmen. Ja, auch vielleicht mal mit Bewohnern sprechen. Das ist ja auch mal wichtig, einfach mal O-Töne zu hören. Und ja, also hier im Kreis Burg ist es ja oft so, dass dann auch die Angehörigen dann auch andere kennen, ne, die dann auch sich untereinander schon mal unterhalten haben. Es geht da viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und natürlich, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man Vertrauen hat und dass man auch als Angehörige der Meinung ist, ja, genau das ist die richtige Einrichtung. Das kann unterschiedliche Gründe sein.
Ja, dann sollte aber ja wahrscheinlich auch am besten der Pflegebedürftige selbst auch einmal mit dabei sein, wenn man sich die Einrichtung anguckt, oder?
Das kommt ganz häufig vor.
Ja.
Ja, das kommt immer auch auf den Orientierungsgrad jetzt der pflegenden Person an. Aber wenn es jemand ist, der orientiert ist, der einfach vielleicht körperliche Einschränkungen hat und deswegen Pflegeplatz vollstationär benötigt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Person mit dabei ist, um einfach auch ja, Fragen selber stellen zu können und das zu sehen, wie so eine Einrichtung von innen ist.
Ja. Ja, und wenn wir dann das Gespräch hatten bei Ihnen in der Einrichtung, uns die Einrichtung auch mal angesehen haben und die Einrichtung dann aber auch weiterhin gut finden und auch dann den Platz bekommen würden, wie geht's denn dann weiter? Das ist ja in Deutschland wahrscheinlich so, dass das nicht ohne Unterlagen, ohne Bürokratie geht. Gibt's da irgendwie einen Vertrag, den man mit Ihnen abschließt oder welche Unterlagen brauchen Sie dann?
Ja, wir treffen uns dann und haben so eine Checkliste, die wir dann durchgehen. Das sind ein paar ganz persönliche Dinge, die wir da halt erfragen. Gibt's eine Vorsorgevollmacht? Oder eine Betreuung, wie ist es mit einer Patientenverfügung, aber auch welcher Pflegegrad liegt vor, bis hin auch, dass wir ja, Informationen geben und auch beraten, was die Finanzierung angeht. Mhm. Krankheitsbilder, dann mal zu überlegen, so, ist denn der Platz da, wo er jetzt frei geworden ist, auch für die Person gut und richtig? Es gibt bei uns jetzt im Moment noch ein paar Rest-Doppelzimmer, die wir dann aber nach dem Umbau dann zu Einzelzimmern umfunktionieren. Und so gibt es ja auch andere Einrichtungen im Kreis Borken, die noch Doppelzimmer haben. Und da das ist auch nicht für jeden was in so einem Doppelzimmer. Für einige ist das aber vielleicht genau das Richtige. Also muss man das im Gespräch auch nochmal auch absprechen, passt das so? Und dann, ja, dann gibt es einen Heimvertrag, den man aber auch, vielleicht ist das für die Zuhörer auch wichtig, man kann auch einen Heimvertrag immer auch kündigen. Also Okay. Wenn man jetzt merkt, so nach dem Krankenhausaufenthalt sagen die Angehörigen, ja, wir glauben, dass die Pflege zu Hause nicht mehr gewährleistet ist, dann macht man erstmal Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und dann geht es in eine vollstationäre Pflege über. Aber die kann man immer 4 Wochen zum Monatsende auch kündigen und das kommt auch mal vor, dass dann jemand wieder in seine häusliche Wohnsituation zurückzieht.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine wichtige Information. Das ist jetzt nicht, dass ich mich entscheide, auf Dauer unbedingt dort zu bleiben, sondern wenn es nochmal möglich ist, wieder zurückzuziehen, dann geht das auch, ja.
Ja, und bevor wir jetzt zum Einzugstag kommen und da mal gucken, wie so ein Tag des Einzugs aussehen kann, würde ich mal gerne Ihnen die Möglichkeit geben, mit ein paar Mythen aufzuräumen. Also Pflegeheime sind ja immer mal wieder Vorurteilen ausgesetzt. Sie haben es selber gerade schon gesagt in der Presse. Ich finde es auch schade, wenn man was liest, sind es meist die Katastrophen, die natürlich auch passieren. Das gehört ja zu weit dazu. Aber eben die ganzen anderen Fälle, die natürlich in der Überzahl sind, die werden nicht gezeigt. Und ja, und bevor man in so ein Pflegeheim zieht, liest man ja vielleicht noch mal mehr und dann kommen mal so ein paar Mythen. Ich habe einfach mal 3 mitgebracht und Sie sagen mal kurz dazu, was Ihnen dazu einfällt oder wie Sie da gerne mit aufräumen würden. Also Mythos Nummer 1. Alle Bewohner werden sediert und sitzen dann teilnahmslos im Zimmer oder im Gemeinschaftsraum rum.
Ja, ich kenne den Mythos natürlich und wenn man sieht bei uns auch, wir hatten jetzt letzte Woche Besuch von Ponys und da konnte man genau sehen, wie die Bewohner sich gefreut haben, die haben Hufeisen geschenkt bekommen mit einer Blume dazu und bei uns findet ganz, ganz viel statt. Die Bewohner können sich aus dem Wochenprogramm aussuchen, woran sie teilnehmen möchten. Wir haben Vorleserunden, wir haben natürlich die Ehrenamtlichen, die auch ganz, ganz viel bei uns leisten, ob es die Rollfietzenfahrten sind, ob es Vorleserunden sind. Deswegen kann jeder für sich entscheiden, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Man kann sich auch auf sein Zimmer zurückziehen, wenn man das dann möchte, um sich auszuruhen. Aber das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich, dass viel Leben in einer Einrichtung steckt und es nicht stimmt. dass die Menschen natürlich auch zwischendurch mal einschlafen. Das ist auch bei älteren Menschen ganz normal. Also wir gewähren das kleinen Kindern, Säuglingen immer zu, dass die viel am Tag schlafen. Und bei älteren Menschen ist es dann auch so. Das ist kein Desinteresse, sondern einfach zwischendurch mal ein bisschen ausruhen. Ne? Und dann geht es nachher dann auch weiter.
Ja. Das denke ich auch. Jeder, der mit alten Leuten zu tun hat, der weiß, dass ein 90-jähriger Mensch eben nicht den ganzen Tag eine Dauerbespaßung braucht, sondern eben auch mal im Sessel eindöst. Heißt aber nicht, die sind sediert, sondern die sind alt, möglicherweise krank, pflegebedürftig und machen gerade auch mal Päuschen.
Richtig.
Genau. Ja, dann sind wir bei Mythos Nummer 2. Die Bewohner haben im Pflegeheim überhaupt kein Mitspracherecht mehr. Das Personal entscheidet über Essenszeiten, über Aufstehzeiten, Schlafensgehenszeiten und Besuchszeiten.
Ja, auch das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben also keine festen Besuchszeiten. Man kann jederzeit zu uns kommen, in gewissen Phasen auch nachts. Wenn zum Beispiel auch Palliativversorgung in der Sterbebegleitung ist, dann können die Angehörigen auch nachts kommen. Ansonsten ist das Haus den ganzen Tag über offen. Die Essenszeiten, das sind immer Zeitkorridore, allein beim Frühstück schon. Wir haben Personen, die halt immer ihr ganzes Leben lang früh aufgestanden sind, die kriegen dann morgens ihr Kaffee schon mal im Bett und frühstücken früh. Zwischen 7 und 9.30 Uhr können die Bewohner frühstücken, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ist Mittagessen und Abendessen dann auch zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, so in dem Zeitraum. Und da können die Bewohner sich aussuchen, wann sie gerne essen möchten. Wenn jemand gerade mal unterwegs ist oder hat einen Arztbesuch, dann wird das Essen natürlich aufbewahrt und dann können die später essen. Und so gehen wir auf die verschiedenen Wünsche ein. Natürlich muss man sagen, eine große Einrichtung bietet nicht die Individualität, die man zu Hause hat. Also ein bisschen auf so eine große Institution muss sich jeder einstellen, sowohl die Bewohner wie auch die Angehörigen. Aber wir versuchen wirklich in dem Rahmen, das so individuell zu machen, wie es auch möglich ist.
Ja, ein bisschen Struktur muss dann sein. Ja, mit Mythos Nummer 3 haben Sie jetzt gerade schon aufgeräumt. Das war nämlich, man kann nur zu den Besuchszeiten ins Haus oder muss seine Besuche vorher ankündigen. Das ist auch nicht so.
Nein, und zum Glück haben wir ja Corona hinter uns, da war es natürlich anders. Aber jetzt sind die Angehörigen immer jederzeit willkommen. Und das, da hat es auch in den letzten Jahren eine Veränderung gegeben, eine positive Veränderung. Das heißt, dass dadurch, dass die Menschen immer stärker aus der näheren Umgebung auch bei uns einziehen, haben wir auch viel mehr Angehörigenbesuche über Tag.
Schön. Ja, und nachdem wir jetzt damit aufgeräumt haben, würde ich sagen, kommen wir mal einfach konkret zum Einzug und so zum ersten Tag. Was sollte denn unbedingt in den Koffer für den ersten Tag? Gibt es auch dafür eine Checkliste, also für den Einzug, was man so mitbringen sollte?
Also der Einzug fängt eigentlich ja nicht mit dem ersten Tag an, sondern schon mit ein paar Tagen davor, dass wir dann auch sagen, das Zimmer steht dann zur Verfügung. Es können auch persönliche Dinge mitgebracht werden. Mhm. Natürlich gibt es Sachen in dem Zimmer, die sind standardmäßig drin, wie der Kleiderschrank und Pflegebett und Nachtschränkchen. Wir bieten auch komplett ein möbliertes Zimmer, wenn jemand keine Möbel hat. Aber wir versuchen die Angehörigen dahingehend zu ermutigen, zu gucken, gibt es kleine persönliche Dinge. Das kann ein Sideboard sein, das kann auch eine alte Nähmaschine sein. Das irgendwas, was für die Biografie des Pflegebedürftigen wichtig ist, bis hin zu Bildern aufhängen, dass jemand dann, wenn er in die Einrichtung einzieht, das eigene Zimmer schon als persönliches Reich dann auch wahrnehmen kann. Ja, wir haben immer mal Bewohner, die ziehen mit ihrem eigenen Instrument ein oder mit selbst ein kleines Haustier ist ja bei uns auch möglich, was vielleicht auch viele gar nicht so wissen. Natürlich kann jetzt keiner bei uns ein großes Haustier mitnehmen, aber wir hatten tatsächlich auch schon Bewohner, die einen Hund oder auch eine Katze mitgebracht haben.
Nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nämlich so zum Beispiel nicht erwartet, dass das auch möglich ist.
Ja, also natürlich muss das Tier dann auch dementsprechend sich dran halten und bei der Katze war das so, dass die sehr auf ihren Kratzbaum auch fixiert war und das hat sehr, sehr gut geklappt und meistens ist es so, dass die Angehörigen den Hund dann übernehmen und kommen dann mit jeden Tag oder so wie es möglich ist dann auch zu Besuch, weil wir auch merken, dass ja Tiere und Kinder ganz, ganz viel bewirken können für Senioren in einer Pflegeeinrichtung. Bei uns ist noch der Vorteil, dass wir direkt mit am Kindergarten liegen, dass wir da auch eine Kooperation mit haben, dass die auch regelmäßig zu Besuch kommen. Aber so für den Koffer oder für den ersten Tag ist einfach wichtig, dass man natürlich die persönlichen Dinge mit hat, die man für sich braucht, aber auch so ein paar Sachen, die das Ganze heimisch machen.
Und vieles ist dann ja, wie Sie sagten, schon vorher vorbereitet, sodass man dann wirklich auch sich direkt von Anfang an wahrscheinlich wohlfühlen kann. Ja, und wie läuft dann der erste Tag so konkret ab? Also wird der neue Bewohner wahrscheinlich begrüßt? Gibt es da eine feste Bezugspflegekraft oder wie läuft das?
wir nehmen uns dann die Zeit. Wir sagen immer, morgens ist so der beste Zeitraum für eine Aufnahme, weil wir dann auch ja die persönlichen Dinge auch dann aufnehmen. Wann steht jemand gerne auf? Was sind denn so seine Ressourcen, die er noch hat, die wir damit auch mit berücksichtigen können bei der Pflege und Betreuung? Was sind seine Wünsche? Natürlich aber auch die Ängste und Sorgen im Vorfeld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Bezugspflegekräfte haben, die dann die Aufnahme machen. Und der soziale Dienst kommt dann auch mit dazu. Und wir haben ja auch einen Bewohnerbeirat, weil Sie auch gerade sagten, Frau Decking, oder fragten, so wie ist denn eigentlich die Selbstbestimmung auch der Bewohner? Da fällt mir das jetzt gerade nochmal ein, was da ganz wichtig ist, dass dieser Bewohnerbeirat ja auch die als Sprachrohr fungiert für die ganzen Bewohner. Und die treffen sich regelmäßig und die kriegen von uns auch dann eine Liste, wer einzieht. Und dann begrüßen die dann auch schon mal die neuen Bewohner. Und vielleicht kennt man sich dann auch oder vielleicht weiß man auch, ja, jetzt zieht die und die Person ein. Dann wird auch nochmal jemand einbezogen, den Sie vielleicht von früher her kennen. Dann ist das Ganze auch nochmal ein bisschen persönlicher und das erste Eis ist dann schon gebrochen.
Ja, also so, dass man wirklich direkt herzlich aufgenommen wird. Ja, sehr schön.
Und dann wird noch das Haus natürlich gezeigt und erklärt, so wie ist das mit unserer Betreuung. Man kann auch einen eigenen Schlüssel von seinem Zimmer bekommen, wenn man sagt, man möchte gerne das Zimmer auch abschließen, wenn man dann rausgeht. Auch das ist möglich. Und das Haus wird gezeigt, der Garten, wird nochmal erklärt, wie das auch mit der Wahl des Menüs fürs Essen geht. Man kann das entweder vorher schon auswählen oder auch am Tag selber. Da sind wir auch ganz flexibel.
Ja, das ist natürlich viel Input am ersten Tag, so hört sich es auf jeden Fall an. Genau, dass man Möbel mitbringen darf, haben Sie schon gesagt. Wie sieht es denn aus mit Fernsehgucken, Telefonieren und sowas?
Ja, was natürlich in den letzten Jahren immer wichtiger wird, ist halt eine funktionierende WLAN-Verbindung, weil wir da ja auch, weil immer mehr auch an Senioren einziehen mit ihren Smartphones oder Tablets. Bei uns kann man natürlich auch streamen. Man kann, mittlerweile gibt es auch Bewohner, die halt Filme streamen. Normale Satellitenanschluss, Fernseher ist auch da und natürlich auch Telefonanschluss.
Okay. Und dann nochmal so ganz praktisch, wie ist das mit der Wäsche? Also dann, wenn der Mensch schon eine Weile bei Ihnen wohnt, dann fällt Wäsche an. Nehmen die Angehörigen das mit oder wie läuft das bei Ihnen? Ich weiß, manche haben Wäschereien. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
Genau, da würde ich auch gerne einmal den Unterschied machen zwischen Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Bei einer Kurzzeitpflege ist das so, wie wenn jemand als Patient im Krankenhaus ist, das holen die Angehörigen dann zwischendurch ab oder am Ende der Kurzzeitpflege, das muss zu Hause gewaschen werden. Und warum das so ist, das erschließt sich dann, wenn man erklärt, wie es mit denen ist, die vollstationär, also langfristig bei uns wohnen. Da geht die Wäsche in eine externe Wäscherei. Man kann, egal welche Gradzahl, alles in einen Wäschesack reinwerfen. Und dann wird das mit dem Namen gepatcht von der Bewohnerin oder von dem Bewohner, der auf dem Sack steht. Und dann weiß man auch oder weiß die Wäscherei auch genau dann, wann das Teil eingegangen ist und wann dieser rausgegangen ist. Und da werden dann die Sachen gewaschen. Und da müssen wir natürlich den Angehörigen auch im Vorfeld sagen, so besonders empfindliche Wäschestücke mit Schurwolle und so weiter ist in einer großen industriellen Wäscherei nicht möglich, weil es ist anders, als wenn man zu Hause jetzt vielleicht Handwäsche macht, das geht dann nicht. Manche Wäschestücke werden dann aber von den Angehörigen auch selber gewaschen. Auch das geht in Ausnahmefällen, aber wir sagen schon, es ist wichtig, dass die dafür geeignet ist, auch dass es in eine externe Wäscherei geht. Und da wird zweimal in der Woche wird die Wäsche abgeholt und geliefert und bis ins Zimmer verteilt.
Also da muss man nicht vorher Namen reinschreiben in Nein. die Wäschestücke. Ist ja auch gut zu wissen.
Ja, das war ja jetzt eher so das Leben in der Einrichtung und so die Umgebung in der Einrichtung. Aber ältere Menschen haben ja auch durchaus ein Leben außerhalb der Einrichtung gehabt, was sie vielleicht auch nicht einfach gerne oder nicht unbedingt gerne aufgeben möchten. Wie sieht's denn damit aus? Also können die Bewohner zum Beispiel noch abends zum Kegeln gehen oder zur Chorprobe, auch wenn sie im Pflegeheim leben?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Klar, dadurch, dass die Menschen doch immer älter werden und immer später in eine Pflegeeinrichtung ziehen, sind die Menschen auch eher mit höheren Pflegegraden, wenn sie bei uns zu uns einziehen. Aber gerade dieses Leben außerhalb der Einrichtung versuchen wir auch mit zu fördern. Sei es jetzt auch Vereinsleben, wo man auch mal hingehen kann, Seniorentreff oder andere Vereine, bis hin auch natürlich zu Strickclub oder solche Dinge, die können die Bewohner weiterhin in Anspruch nehmen. Nur da sind wir auch mit auf die Angehörigen angewiesen oder auch auf die Ehrenamtlichen, dass wir natürlich jetzt nicht die Bewohner dann auch dahin begleiten können, sondern da sprechen wir das vorher mit den Angehörigen ab. Und wenn dann solche Hobbys noch weiter fortgeführt werden können, mit denen abzusprechen, so holt ihr die dann ab und bringt ihr die nachher auch wieder, weil das sonst auch den personellen Rahmen sprengen würde.
Ja, das kann man natürlich verstehen. Aber ich glaube, dass es einfach für viele auch wichtig ist, dass sich das Leben nicht nur in der Einrichtung, sondern auch noch außerhalb abspielt. Mein Opa zum Beispiel hat auch sehr lange im Pflegeheim gelebt und ist auch zum Beispiel noch selbst in die Stadt gefahren. Das hat noch ganz gut funktioniert mit einem elektrischen Rollstuhl oder wir haben ihn mal abgeholt zum Essen. Das war einfach für ihn immer eine schöne Abwechslung und hat auch in der Einrichtung wirklich gut funktioniert. Ja, wie ist das denn, wenn man zum Beispiel zum Friseur möchte oder wie ist das mit der Fußpflege? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema.
Genau, das wird natürlich vor der Aufnahme, werden diese Dinge auch nochmal besprochen. So, wer ist der Arzt? Weil man hat ja auch eine freie Arztwahl. Wie ist das mit den externen Therapeuten, ob es jetzt Physiotherapie, Logopädie bis hin zum Friseur ist. Fußpflege natürlich auch. Da bieten wir halt, zu uns kommen verschiedene Podologen oder auch Fußpflegerinnen. Dann haben wir halt schon ein Portfolio an Möglichkeiten, was wir anbieten. Aber wenn jemand auch eine Person hat, die schon jahrelang nach Hause hinkommt, kann die weiterhin zu uns kommen. Ja, das Gleiche ist auch mit dem Friseur. Das gehört ja auch mit zum Leben außerhalb der Einrichtung. Wenn man da auch noch zum Friseur außerhalb gehen möchte, geht das. Zu uns kommt aber auch eine Friseurin einmal in der Woche in die Einrichtung. Okay.
So, dass man da im Prinzip selber die freie Wahl hat.
Genau.
Nutzt man die Angebote, die es sowieso bei Ihnen gibt oder man kann auch individuell gucken. Und wie ist das mit dem Hausarzt oder mit der Apotheke?
Ja, also mit dem Hausarzt habe ich ja gesagt, es gibt die freie Wahl. Wir haben ja eine gute hausärztliche Versorgung in der Gegend. Und wenn der Hausarzt auch aus einem anderen Ort kommt und sagt, ich möchte aber gern meine Patientin weiterhin oder meinen Patienten weiterhin betreuen und komme auch in die Einrichtung, dann kann der Arzt auch bleiben. Ansonsten haben wir halt auch drei Hausärzte vor Ort in Ramsdorf, die regelmäßig kommen, die wir auch jederzeit anrufen können. Das ist auch echt ein großer Benefit, dass wir ja immer auch Hilfe bekommen. Und wenn es denen dann möglich ist, kommen sie auch zum Besuch dann und machen dann eine Visite vor Ort. Aber prinzipiell gilt freie Arztwahl.
Das ist natürlich jetzt Luxus, sag ich mal. Wir haben auch im Kreis Borken schon Orte, Städte und Gemeinden, wo es nicht mehr ganz so luxuriös ausgestattet ist mit Ärzten und wo tatsächlich auch bei Einzügen manchmal noch die Problematik besteht, keinen Hausarzt zu haben, wenn man von weiter her hinzieht. Ne? Also nur der Vollständigkeit halber.
Da haben Sie recht. Die Problematik mit den Fachärzten ist ja schon noch allgegenwärtiger, dass man jetzt auch lange auf einen Facharzttermin warten muss und bei den Hausärzten ist es natürlich regional auch unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nur berichten, wie es bei uns ist. Und bei uns ist es zum Glück noch sehr gut.
Ja, sehr schön. Ja, und gibt es so eine Faustformel oder so einen Durchschnitt, wo Sie sagen, so viele Tage, Wochen, Monate dauert das, bis sich jemand so eingewöhnt hat? Oder ist das so hoch individuell, dass man da im Grunde gar keine Aussage zu machen kann?
Doch, man kann schon sagen, wir machen nach 4 bis 6 Wochen auch so ein Reflexionsgespräch nochmal mit den Pflegebedürftigen oder mit den Angehörigen oder zusammen, wo wir nochmal gucken, so wie ist es bis jetzt gelaufen, was war gut und was war nicht so gut. Von daher, so kann man schon 1 bis 2 Monate so als Eingewöhnungszeit auch sagen.
Und gibt es so Momente oder Augenblicke, wo Sie sehen, da ist jetzt jemand angekommen, der fühlt sich zu Hause?
Ja, wenn man merkt, dass jemand lächelt oder strahlt oder auch so ein bisschen aus sich herauskommt und wo die Angehörigen vorher gesagt haben, ja, der lebt aber eigentlich so mehr für sich allein. Und wenn wir dann merken, er kommt dann zu Aktivitäten, zu Festen und Feiern dann mit dazu und schunkelt mit, singt mit oder ist einfach mit dabei, dann merkt man, dass die Person angekommen ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, bei Demenzerkrankten ist es nochmal anders, wenn die vielleicht nicht wissen, wo sie sind. Also manchmal sind sie zu Hause und sagen, sie wollen nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dann so ein Ortswechsel. Dauert es bei denen länger, bis die ankommen?
Würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist anders. Die Eingewöhnungszeit ist anders und wir sprechen dann ja von Hinlauftendenz, dass man sagt, die Person möchte irgendwo hinlaufen, wo sie sich auskennt. Und da ist natürlich die Umgebung noch mal fremder als bei jemandem, der orientiert ist, der sich darauf einstellen kann und weiß, ich ziehe jetzt in eine Pflegeeinrichtung. Da sind aber insgesamt die Angehörigen auch nochmal besonders wichtig, dass die einfach nochmal ein Gefühl geben als bekannte Personen, weil die Orientierung zur Person bleibt am längsten erhalten. Und dass die dann mitkommen und regelmäßig zu Besuch kommen und dann auch die Eingewöhnung ein bisschen erleichtern. Es ist schwierig, da geht ganz viel über Gefühl bei Menschen mit Demenz. Und da ist es echt wichtig auch, dass wir vorher ja, biografisch gucken, was hat denn jemand gerne, was ist denn für ihn wichtig. Das kann bestimmte Musik sein, das kann auch ein strukturierter Tagesablauf sein, der das Ganze auch noch mit erleichtert. Da versuchen wir immer, das ja, so zu machen, dass der Mensch sich möglichst gut einleben kann. Aber es gibt auch Situationen, wo wirklich auch, wo schwierig ist, wo wir dann auch eine Fallbesprechung machen und überlegen, so, wie können wir das Ganze denn jetzt regeln, weil andere Mitbewohner sich vielleicht auch ein bisschen gestört fühlen, wenn jemand dann in andere Zimmer läuft. Ne? Es ist einfach, es ist eine Einrichtung, wo ganz, ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch ja, Wünschen leben. Und da kann es auch schon mal zu Schwierigkeiten kommen. Das ist so. Und dann gucken wir immer, so im multiprofessionellen Team, wie können wir das Ganze lösen? Was kann denn jetzt da der Grund dafür sein, dass jetzt gerade vielleicht zu dieser Tageszeit oder auch zu, ne, das kann auch was mit der dunklen Jahreszeit zu tun haben, dass Menschen dann vielleicht nochmal ein bisschen anders sind wie im Sommer oder Frühjahr. Es ist ganz schwierig allgemein zu äußern, aber wir versuchen da auch, dass die Eingewöhnung gut läuft.
Und Sie sprachen schon gerade davon, dass Angehörige ganz wichtig sind. Wie geht's Angehörigen, wenn die ihren pflegebedürftigen Menschen in eine Einrichtung bringen? Sie haben gesagt, Sie machen ein Integrationsgespräch. Erzählen Angehörige davon, wie es denen selbst geht? Oder merkt man das?
Ja, das merkt man und das ist im Vorfeld auch, ja eigentlich ist es in den meisten Fällen gleich. Vor allen Dingen die Ehepartner haben dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann sagen, sie schaffen es nicht mehr zu Hause. Das war ja auch schon mal ihr Thema, wo es um Tagespflege ging, dass das auch im Vorfeld nicht so gerne in Anspruch genommen wird und das Gleiche oder im höheren Maße betrifft das sogar noch eine vollstationäre Pflege, dass da so ein bisschen Scham und auch ja ein bisschen Sorge ist, bin ich jetzt gescheitert, dass ich das nicht mehr zu Hause hinkriege und deswegen versuchen wir die Angehörigen dahingehend auch zu beruhigen. Und auch gerade mit dem, was ich sagte, dass man ja auch die Möglichkeit hat, auch theoretisch wieder auch auszuziehen, ne, und denen zu sagen, probiert das doch erstmal aus und guckt doch mal, wie das Ganze sich entwickelt. Und dann merken wir auch gerade bei Ehepartnern, dass die dann auch wieder aufleben, weil die dann ja auch nicht mehr rund um die Uhr für die Pflege und Betreuung zuständig sind, sondern die können zu Besuch kommen, wenn sie wollen. Die können die auch mit nach Hause hinnehmen, wenn es denn möglich ist und einfach auch wieder das vorherige Leben nochmal wieder auch zurückholen. Aber es ist halt immer so, dass sie nicht mehr dafür komplett zuständig sind und das ist eine große Entlastung.
Genau. Erleben Sie eigentlich manchmal auch sowas wie Heimweh?
Ja, das erleben wir auch. Dann merken wir aber auch, eine Ablenkung tut dann oft gut. Und dann versuchen wir natürlich auch zu gucken, so wie ist die Konstellation jetzt in der Familie? Kann vielleicht nochmal das Enkelkind kommen oder kann nochmal, vielleicht gibt es dann doch noch jemand in der Familie, der dann ja das Ganze nochmal verbessern kann. Aber Heimweh kommt vor.
Ist ja auch ein normales Gefühl. Ja, ja es hört im Alter nicht auf.
Genau, und wenn man vorher vielleicht noch ein eigenes Haus hatte, was man dann mit aufgeben muss, dann ist es ja noch mal schwieriger, auch dann den eigenen Garten noch mal dann auch hinter sich zu lassen und dann in eine Pflegeeinrichtung zu ziehen. Also deswegen kommt Heimweh regelmäßig vor.
Ja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Interviews. Aber wir möchten Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne Ihnen vorher noch 3 Entweder-Oder-Fragen gestellt zu haben, die wir unseren Gästen immer am Ende vom Interview stellen. Einfach mit der Bitte um eine kurze, schnelle Antwort. Sind Sie bereit dazu?
Ja.
Lange geplante Aufnahme oder kurzfristiger Einzug? Was gibt es häufiger?
Kurzfristige Aufnahme.
Skepsis oder Dankbarkeit? Was überwiegt bei den Angehörigen?
Vorher Skepsis, nachher Dankbarkeit.
Okay. Bewohner oder Angehörige? Wer braucht länger, um sich an den Umzug ins Pflegeheim zu gewöhnen?
Schwierig zu sagen, aber ich würde sagen die Angehörigen.
Okay. Ja, Herr Karling, vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch und für die vielen Einblicke in Ihren Arbeitsalltag. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, der Einzug in ein Pflegeheim ist für viele Familien ein großer und oft natürlich auch ein emotionaler Schritt. Aber wenn man sich frühzeitig informiert, wenn man sich die Einrichtung anschaut, offen miteinander spricht, dann kann dieser Übergang auch ganz gut gelingen. Kann man das so zusammenfassen oder haben Sie da noch was zu ergänzen?
Ne, das haben Sie gut zusammengefasst.
Okay, dann danke.
Ja, vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Herrn Karling vom Haus St. Walburga in Ramsdorf. Und wir haben heute viel darüber erfahren, wie der Einzug in ein Pflegeheim abläuft, von der ersten Kontaktaufnahme über organisatorische Fragen bis hin zum Alltag in der Einrichtung. Und wir haben gesehen, ein Pflegeheim kann auch ein Ort sein, an dem Menschen Gemeinschaft und neue Lebensqualität finden. Und wir hoffen, dass diese Einblicke dabei helfen, ein Stück Unsicherheit zu nehmen und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil abzubauen.
Und jetzt haben Sie wieder viele Informationen von uns bekommen. Und wenn Sie weitere Fragen zu diesem oder auch zu anderen Pflegethemen haben, dann schreiben Sie uns wie immer gerne eine E-Mail an internet-pflege@kreis-borken.de. Und wie gewohnt finden Sie sowohl die E-Mail-Adresse als auch den Link zu unserer Pflege-Internetseite in den Shownotes. Auf der Internetseite finden Sie auch die Kontaktdaten zu allen Pflegeheimen im Kreis Borken. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen konnten und Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.